Diese Episode wird präsentiert von Cyclide.
Das leichteste Bikepacking-Taschenset am Markt.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Ultracycling-Podcast zum Transcontinental Race.
Mit Florian Kraschitzer
und Christoph Strasser.
Ja, und zwar mit dem Florian Kraschitzer, der jetzt für seine erste Strava-Aktivität tatsächlich 500 Kudos hat und das, obwohl die Folge, wo ich um die Kudos gebettelt habe, noch nicht einmal rausgekommen ist. Also nur weiter so. Danke dafür.
Ja, wenn die nächste Episode dann veröffentlicht wird, mit dieser Bitte wirst du komplett viral gehen auf Strava.
Ja, ich hoffe, es nimmt mir dann keiner die Kudos weg.
Ich würde sagen, heute starten wir wirklich zwar nicht sofort mit dem Rennverlauf, wo wir das letzte Mal beim Einchecken auf die Fähre stehen geblieben sind, sondern wir haben uns noch ein paar Dinge rausgesucht von euren Rückmeldungen und möchten darauf kurz eingehen.
Feedback der Woche.
Ja, dann beginne ich einmal zur Abwechslung. Und zwar hat mir die Martina geschrieben, ihr redet jede Folge über Klogänge und deine Murmeltier-Impression ist dir peinlich. Es ist, wie es ist. Was soll ich dazu sagen?
Ich habe das auch sehr lustig gefunden, ja.
Aber also danke fürs Feedback jedenfalls.
Ja, ich denke über Körperfunktionen, du musst an gar nichts peinlich sein, oder?
Nein. Nicht in diesem intimen Rahmen, wie wir das da besprechen im Podcast.
Wir haben auch noch Rückmeldung gekriegt, und zwar vom Richard, der uns auf Spotify geschrieben hat, und zwar mit einer Frage an die Herren, warum wir Espresso trinken. Weil theoretisch, wenn es um den Koffeingehalt geht, dann hat jeder normale schwarze Filterkaffee mehr drinnen. Geschmacklich zwar nicht so intensiv und geil, aber der schirbt halt richtig. Weil Koffein ist ein wasserlöslich und mehr Wasser ist auch mehr Koffein, das aus dem Pulver gelöst wird. Und du hast dir dann geantwortet drauf.
Ja, also ich bin überhaupt kein Kaffeetrinker, privat gar nicht, also außerhalb vom TCR trinke ich gar keinen Kaffee. Deswegen bin ich da überhaupt nicht im Game drin. Und der Straps hat dann noch gemeint, außerdem, wenn man in Italien nach einem Filterkaffee fragt, kann es sein, dass man des Landes verwiesen wird und das Rennen nicht mehr beenden kann.
Also ich glaube, in Italien kennen sie das gar nicht und in glaube ich, vielen anderen Ländern auch nicht. Und ich muss sagen, ja, es ist so, rein vom Koffeingehalt her, Koffeintabletten würden auch reichen. Und ich habe wirklich Koffeintabletten mit so ein kleines Blister. Das ist ja ganz was Normales, das kannst du ohne Rezept in der Apotheke kaufen, steht ja nicht auf der Dopingliste zum Beispiel oder so. Einfach, wenn ich mal wirklich unterwegs ein komplettes Tief habe, dann, ich glaube, ich bin in dem Rennen zweimal so eine Tablette genommen, da sind 100 Milligramm Koffein drinnen. Aber es geht jetzt schon, Flo, auch wie du gesagt hast, um den Geschmack irgendwie, ne? Weil Espresso schmeckt halt einfach und du hast dann vielleicht auch den Placebo-Effekt, dass du sagst, hey, Espresso-Geschmack macht munter. Genau.
Was ich als Nicht-Kaffeetrinker jedenfalls sage, ich liebe den Kaffeegeruch. Ja. Und die Sabine trinkt auch nicht viel Kaffee, aber hin und wieder kocht sie ihren auf in der kleinen Bialetti, dann riecht die ganze Wohnung und diesen Geruch, den liebe ich einfach so. Genau, aber das hat dort eigentlich nichts zur Sache.
Aber es stimmt, ich habe auch nachgelesen, theoretisch ist es so, oder praktisch natürlich auch, dass Filterkaffee mehr Koffein hat. Das ist absolut richtig. Dann habe ich noch eine Nachricht herausgesucht von den Fühlen, und zwar von Mike, der mir auf Instagram geschrieben hat, eben zuerst einmal Glückwunsch zu unseren beiden TCR-Finish, und dann hat sich der Mike bei mir beschwert. Er war nämlich mit seiner Frau in Österreich auf Urlaub und hat im Laden Wiesbauer Knofis gesehen und dann hat er geschrieben, er wurde Sponsorenopfer und hat sich gedacht, wenn der Strasser Werbung für Wiesbauer macht, dann müssen die doch gut sein. Was soll ich dir sagen? Die waren super. Vielen Dank dafür, ansonsten hätte ich die nicht so bewusst gekauft. Nun haben wir aber ein Problem, dass wir die in Deutschland nicht bekommen. Und ich hoffe nicht, dass wir bis zum nächsten Urlaub warten müssen oder du vertreibst die in Zukunft auch in deinem Shop. Ja, es ist tatsächlich, soweit ich weiß, ich bin jetzt kein Vertriebsmitarbeiter von Wiesbauer, ich glaube, ein bisschen was von ihrem Sortiment gibt es in Deutschland schon, vor allem im südlichen Teil, also ich glaube, die klassische Bergsteiger kann man kaufen. Ja, und ansonsten, ich habe das Lob natürlich weitergeleitet an Wiesbauer, die haben sich alle sehr gefreut und ja, am besten wieder mal nach Österreich kommen auf eine Wiesbauer, weil da gibt es sicher, ja, auf jeden Fall, danke für die Nachricht.
Dann gehen wir rein, oder hast du noch was?
Ja, ich habe noch eine und zwar ganz schöne E-Mail gekriegt von der Barbara, die sich zuerst einmal für den Podcast bedankt hat und sie selbst gerade Bikepacken und ihre Route führt durch die Pyrenäen und die nordspanische Küste entlang. Und sie hat sehr vieles, was wir über die ersten TCR-Etappen erzählt haben, nachvollziehen können und hat es auch selbst immer wieder in ihrer Route wiedergefunden. Sie hat dann auch ein paar TCR-Leute am Weg gesehen, als sie realisiert hat, dass das Rennen eben da durchgeht. Und was sie vor allem sehr amüsiert hat, war die Erzählung über das umgefallene Rad. Und sie schreibt dann noch in Klammer, war natürlich nicht böse gemeint und natürlich nicht zu wünschen, weil ihr ist nämlich auch in der Nähe von Santander das Radl umgefallen und hat einen Carbonschaden. Und ein Riesenglück war, dass sie jemanden gefunden hat, der das repariert hat. Und Zitat, hab mir gedacht, das kann auch nur mir passieren und hab mich schlecht gefühlt. Aber jetzt weiß ich, sogar einem Profi wie Christoph Strasser passiert so etwas. Liebe Grüße. Und jetzt nur mal die gemeine Behauptung, ich glaube, das könnte auch dem Flo Kraschitzer passieren, oder? Oder bist du von dem noch verschont geblieben? Vor dem Hoppala?
Vor dem Hoppala ist mir das nicht passiert, aber ich kann mir erinnern, mein voriges Rad, das Schwarze Canyon, das ich davor gefahren bin, das ist, wie ich es ausgepackt habe, damals noch in meinem Elternhaus beim Pedale anschrauben, umgefallen und habe sofort einen Cut im Carbon gehabt. Also noch bevor ich überhaupt drauf gesessen bin beim Pedale festschrauben. Das tut immer weh, der allererste Cut, der allererste Kratzer, das allererste Mal umfallen tut sehr, sehr weh. Und das kann ich mich bildlich erinnern. Es hat nämlich dann auch den Schaltbremshebel abgekratzt. Und das ist halt was, das sieht ständig und darüber muss man sich echt jedes Mal, wenn man das Radl angreift, drüber ärgern.
Ja, das stimmt. Aber es Gute ist, ich meine, es ist natürlich nicht wirklich gut, aber wenn einmal ein paar Kratzer drinnen sind, ist der nächste Kratzer nicht mehr so schlimm. Dann hat man
ganz
ein bisschen
genau. Es ist immer
mehr
der
Seelenfrieden.
Erste.
Immer der Erste tut weh, ja.
Deswegen gleich am Anfang abhauen, dann
hat man weniger Stress.
Entspannter.
Ja. Ich würde sagen, wir starten. Wir setzen fort.
Ja. Legen wir los. Ich hätte direkt einen Einspieler im Angebot. Das wird auch so gut in Erinnerung rufen, was in der letzten Episode passiert ist, und dann sind wir wieder mittendrin.
Dann huchen wir uns das an.
So, na, also das war jetzt echt eine Katastrophe. Ich bin so viele Runden da in diesem Hafen gefahren, das ist nicht mehr feierlich, weil die anderen nicht wissen, was die anderen tun. Dann haben sie uns zum falschen Boot geschickt. Und es ist wirklich so, mit den Abfahrtszeiten, da fahren wirklich zwei Fähren gleichzeitig weg. Das ist nicht eine Fähre mit zwei Carriern, sondern zwei Fähren, die einen Kilometer auseinander stehen. Und dann haben sie uns zuerst zur Falschen geschickt. Egal, ich bin jetzt in meinem Zimmer. Ich hoffe, ich bin der Einzige, aber es liegt nur ein Handtuch erinnern. Deswegen hoffe ich einmal, dass das Bett über mir leer bleibt. Ich habe meine Hose gewaschen mit Seife. Haben wir jetzt da alles hergerichtet zum Essen und Trinken und werde schauen, dass ich so schnell wie möglich einschlafe und die Zeit effektiv nutze. Ein Fail gibt's schon. In dieser Kabine gibt's keine Steckdosen. Und ich habe eigentlich aus irgendeinem Grund damit gerechnet, dass es da fix welche gibt und dass ich jetzt alle meine elektronischen Geräte aufladen kann. Stattdessen muss ich jetzt Strom sparen sogar. Aber das ist okay. Ich habe jetzt nur 40% am Handy und einen Strich auf jeder Akkubank. Damit werde ich das Handy wohl halbwegs voll kriegen. dass ich die heutige noch durchfahren kann und dann sehen wir weiter. Auf See habe ich sowieso keinen Empfang, also von mir hört es dann eh nichts mehr.
Ich kann das komplett nachvollziehen. Bei mir war es so ähnlich, aber ich glaube, ein paar Unterschiede haben wir schon gehabt. Wir waren offensichtlich auf unterschiedlichen Schiffen. Ich habe nämlich schon eine Steckdose im Zimmer gehabt. Hab dort aufladen können. Hast du geschaut, ob es am Gang draußen was gibt oder irgendwo im Restaurant?
Es war ja dann sowieso blöd. Da gibt es ja so eine Art Rezeption. Ich bin dann zu dieser Rezeption hingegangen und habe den Concierge gefragt, ob er meine Akku-Bags bitte laden kann. Und er hat gesagt, sicher, steckt er an. Und beim Auschecken habe ich wieder andere Teilnehmer getroffen. Und der eine hat mir gesagt, also der war im gleichen Gang wie ich und ist gleichzeitig mit mir aus. Und der hat dann gesagt, ja, er hat zuerst auch keine Steckdosen gefunden, hat dann den Concierge gefragt und die Steckdosen war hinter der Blende im Badezimmer, hinterm Badezimmerlicht versteckt. Da hat man die Blende runternehmen müssen. Und ja, war dann blöd, dass wenn ich dorthin gehe zur Rezeption und frage, ob man das auflädt, dass er mir nicht sagt, dass ich in meinem Zimmer eh eine Steckdose hätte. Aber es war egal, ich habe dann ein volles Handy und zwei volle Akku-Bags gehabt beim Verlassen der Fähre. Es war halt nur nicht der direkte und einfache Weg.
Hey, du hast jetzt gerade gesagt, im Badezimmer drinnen war das, was für Badezimmer meinst du?
Also Klo und Waschbecken hatte ich in meiner Kabine.
Wirklich?
Keine Dusche. Keine Dusche. Dusche wäre am Gang gewesen, aber ich habe mich dann einfach mit dem nassen Handtuch und Seife abgeduscht, unter Anführungszeichen, und mit zwei Feuchttüchern, aber ich habe eigenes Klo und Waschbecken gehabt.
Du hast ein bisschen mehr Kick gehabt als ich, in dem Sinn. Ich hab ganz was Ähnliches aufgenommen, also quasi beim Eintreffen in der Kabine, und vielleicht holen wir uns das auch noch an und dann können wir nochmal über die Fährfahrt sprechen, weil das waren ja doch 8 Stunden ungefähr und da ist ja einiges passiert.
Ich muss euch sagen, es ist ganz schön stressig da zum Einchecken auf das Boot, weil ich bin beim Haupteingang einer, den ich mir beim Routenplanen auf Google Maps quasi gesucht habe, und der Herr Inspektor, der dort steht, sagt, ja, passt, da drüben ist irgendwie zum Einchecken. Dann fahre ich um mit zum Boot, zu die Schalter und Standl, die da jetzt sind, und sie gesagt, nein, einchecken ist 2 Kilometer weiter. Vor dem Hafen eigentlich. Dann bin ich da runtergekauft, wo du eigentlich gar nicht mehr Radl fahren darfst, sondern das ist so eine Autobahn im Hafen quasi. Und unten sind nochmal eine Standl und eine Zöte aufgestellt, und dort musst du quasi richtig einchecken, kriegst dein Ticket und fährst wieder auf. Dann darfst du einchecken, und dann haben sie mich angeschrien, was ich da tue. Es ist viel zu spät und Stress, und es kommt ein Auto, ich muss das Rad sofort weg tun, ich darf nichts mehr aus- und einpacken, weil jetzt kommt jetzt ein Auto, und befestigen kannst du das nicht gescheit, weil ich ja stell hin, das passt schon, überall stehen die Eisentrimmer weg und die Stahlträger, die rausdicken, und da hauen sie einfach die Radl hin und sagen, schleich dich. Es geht ein bisschen ruppig zu auf dem Schiff. Aber ich lege mir jetzt in die Kabine, die ich mir für 20 Euro Aufpreis dazu genommen habe, weil Sticker, die Orge 80 Euro kostet. Und da stellen wir dann den Weg auf 8 Stunden und dann geht er aus. So schaut's aus.
Ich habe 10 Euro weniger gezahlt und habe Klo und Waschbecken in meiner Kabine gehabt. Ich habe 70 plus das, 20 gezahlt.
War das bei dir auch so mit Rad unten einparken, unter Anführungszeichen, dass das sehr, sehr beängstigend war, weil es steht dort einfach angelehnt an die Metallträger und es ist kein Platz, und sie haben zu mir wirklich sehr unhöflich gesagt, ich muss da jetzt sofort weg, und ich habe gesagt, nein, nimm mir bitte noch 30 Sekunden lang was aus meinen Taschen, das ich dann im Zimmer brauche. Das war wirklich nicht so angenehm.
Wir haben ja die letzte Episode beendet mit dem Einspieler, wo ich über meinen Papa geredet habe. Ich habe also schon gewusst, wie so Fähren ungefähr ablaufen. Das heißt, ich habe in Bari, war ich beim Supermarkt, habe mir so eine große Supermarkt-Tragetasche gekauft, habe die voll gemacht mit Essen, habe dann, bevor ich aufs Schiff gefahren bin, alles, was ich gedacht habe, dass ich in der Kabine brauchen werde, in diese Tasche, und habe noch die Warnwesten rausgeholt, bin dann aufs Schiff gefahren, habe das Radl angelehnt, da, wo die halt hinweisen, und habe dort dann so am Stahlträger mit der Warnwesten das Fahrrad angebunden. Schloss habe ich ja keins mit, aber nicht, damit es mir keiner fladert, weil wo wollen sie hin am Schiff mit meinem Radl? Aber dass es nicht umfliegt. Und habe es da zugebunden mit der Warnweste, das hat einwandfrei funktioniert. Das heißt, da ist mir diese Erfahrung schon ein bisschen zugute gekommen und ich habe schon gewusst, dass es da stressig ist und dass man da nicht da, wo die Autos rangieren, ewig herumsteht und in den Taschen kramen darf. Das habe ich schon vorhin heraus gemacht.
Ja, da warst du schon im fortgeschrittenen Fair-Level im Vergleich zu mir, aber wie man es richtig macht, werden wir nachher noch besprechen. Die Masterclass hat zum Beispiel Diana Kesenheimer gezeigt. Die hat alles richtig gemacht und noch viel mehr.
Ganz genau. Das werden wir, glaube ich, dann beim Auschecken besprechen.
Bei mir war es jedenfalls so, kein WC im Zimmer, keine Dusche und kein Handtuch. Ich bin dann umgegangen zu den öffentlichen Klos und Anführungszeichen am Gang. Da waren so 20 Toiletten nebeneinander und in 19 von 20 waren die Spülungen kaputt. Da hat einfach, da ist das Wasser drinnen gestanden und du hast alle Details deiner Vorgänger gesehen, die dort abgegeben worden sind im WC. Das war echt wirklich ekelhaft. Es hat auch dementsprechend gerochen. Und ja, dann war das einmal, dann habe ich jetzt statt Duschen habe ich auch noch irgendwie mit beim Waschbecken sauber machen können und dann mit meinem Leintuch, das im Zimmer war, habe ich abtrocknen können, weil halt kein Handtuch da war. Das war alles ein bisschen mittelmäßig. Dafür haben wir dann noch zwei Abendessens gekauft in der Kantine, in dem Restaurant und bin dann relativ bald im Zimmer gelegen und hab geschlafen, habe ihn Nikolas noch getroffen, der da auf der gleichen Fähre eingecheckt und die anderen drei, weil es waren fünf, gleichzeitig am Fährhafen in Bari, die waren auf dem anderen Schiff drüben, das eben parallel zur gleichen Zeit sinnloserweise abgelenkt hat. Werbung. Flo und ich haben sie in den letzten Monaten und Jahren immer mehr in den Unsupported Radsport verliebt. Das heißt, wir dürfen keine Unterstützung bekommen, außer auf Steady. Da freuen wir uns natürlich über Support.
Das war wirklich eine sehr gute Überleitung zu unserer schamlosen Eigenwerbung. Ja, also wir freuen uns über jeden Download, über jeden Stream, über jeden Kommentar. Aber ihr könnt uns natürlich auch, wenn ihr das wollt, finanziell unterstützen. Und das geht über Steady.
Auf steady.page/sitzfleisch gibt es drei Pakete mit verschiedenen Angeboten, weil wir natürlich auch Mehrwert liefern wollen. Da gibt es zum Beispiel Pakete mit persönlichen Grußworten, mit T-Shirts, mit der Teilnahme an einer exklusiven Frage- und Antwort-Episode. Und natürlich könnt ihr unseren Podcast dann auch werbefrei hören.
Und wer es jetzt denkt, ich höre über Apple Podcasts und ich möchte jetzt nicht noch eine weitere Plattform dazu nehmen. Man kann uns auch über Apple Podcasts werbefrei abonnieren. Da ein bisschen teurer, weil da haben wir keinen Einfluss auf die Preise.
Wir bedanken uns auf jeden Fall bei allen, die das Angebot nutzen und die uns Support zukommen lassen.
Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende. Bei mir war es halt so, unsere Fähre ist um 13 Uhr losgefahren. Das heißt, am helllichten Tag. Ich habe eine Innenkabine gehabt. Das heißt, ich habe eh kein Fenster gehabt. Ich habe eh nicht gesehen, ob es hell ist oder nicht. Und ich habe mir gedacht, naja, probiere es halt einmal zu schlafen. Habe dann tatsächlich, obwohl auch der Vortag nicht sonderlich stressig war und ich am Tag davor schon lang geschlafen habe, habe dann nochmal 3-4 Stunden sowas geschlafen. Also ich habe mir keinen Wecker gestellt, weil ich habe das ja auch gewusst, dass dann die Durchsagen ständig kommen und dass du am Ende sogar aus der Kabine rausgeschmissen wirst. Also du kannst das nicht verpassen. Du kannst nicht hin und her fahren, dass du wieder zurückfährst. Das habe ich gewusst, deswegen habe ich mir keinen Wecker gestellt. Und ja, bin dann irgendwann einmal aufgewacht und dann ist gerade die Durchsage gekommen, ja, das Restaurant sperrt auf. Und ich habe gedacht, naja, ich bin wach, warum das nicht nutzen? Bin dann in meiner Merino-Unterhose, mein Luxusgegenstand hat sich schon wieder ausgezahlt, und in der Daunenjacke, weil das war noch das Stück Gewand, das ich noch gehabt habe, das am wenigsten gestunken hat, weil ich es am seltensten angehabt habe, in das Restaurant gegangen, barfuß. Und dann war das dieses à la carte Restaurant. Also da war wirklich mit Stoffservietten so richtig fein, mit Tischgedeck, mit
Du sitzt mit der Unterhosen drinnen.
Und ich bin dort mit der Unterhosen gesessen und habe dann für 18 Euro haben die Penne gekostet. Die waren richtig gut, aber es war jetzt keine übergroße Portion von, hat dann 18 Euro gekostet. Und ja, habe dann das schnell reingeschlungen, weil ich habe mich da echt unwohl gefühlt. Und wie fertig war, wie ich bezahlt habe und wie ich am Weg in die Kabine zurück war, ist die Durchsage gekommen, jetzt sperrt das Selbstbedienungsrestaurant auf. Dann habe ich mich echt geärgert, weil ich mir gedacht habe, ja, das wäre wahrscheinlich billiger gewesen, schneller gewesen und wahrscheinlich hätte er größere Portion auch noch abgreifen können oder zwei oder drei. Aber dann war ich in der Kabine, bin dann noch ein bisschen so herumgelegen und ja, dann ist eh schon die Ansage gekommen, dass wir bald Albanien erreichen werden.
Ja, bei mir war es so, ich habe meinen Wecker gestellt, ich bin echt aus dem Tiefschlaf gerissen worden, also ich habe da die Nacht davor schon 8 Stunden geschlafen und auf der Fähre auch nochmal bis eine Dreiviertelstunde vor dem Aussteigen, bin mir vorgekommen, als hätte ich nur, weiß ich nicht, 3 Minuten geschlafen, war echt tief und fest mein Schlaf und dann habe ich mir schnell noch für 8 Euro ein Frühstück gekauft mit 2 Semmerl und einen kleinen Espresso, um wieder zur Einleitung zu kommen, gell? Weil du, jetzt hätte es auch keinen Filterkaffee gegeben. Und da haben wir gedacht, dieses andere kleine Restaurant daneben, das so fein ausschaut, da ist kein Mensch drinnen gesessen. Alle waren in dem Selbstbedienungsrestaurant. Und jetzt weiß ich, das gibt es nur für Leute, die das verwechseln oder unabsichtlich dorthin gehen.
Ja, es war auch mit mir kein anderer. Es war auch Familie. Die sind schon drin gesessen und dann ist ein Radlfahrer gekommen, der hat das gesehen, dem ist das komisch vorgekommen und der ist dann wieder gegangen. Aber der war ja, besser angezogen als ich, der hat Schlapfen dabei gehabt sogar.
Ja, das, was ich angehabt habe, war mein Unterleiberl, weil das habe ich bis dorthin fast nie gebraucht, mein Netzunterleiberl und dann bin ich halt mit Radlhosen und Unterleibern drinnen gesessen, das hat einigermaßen sauber ausgeschaut, ja.
Ich habe mein Unterleiberl schon nach der Assietta weggeschmissen. Das war ursprünglich irgendwann einmal ein Geschenk von dir. Das war so ein Netzunterleiberl von Specialized. Das hast du mir vor Jahren, wenn nicht sogar beim letzten Ram einmal geschenkt. Und das habe ich dann nach der Assietta, weil ich gewusst habe, kälter wird es nicht mehr, habe ich es zurückgelassen, um ein bisschen Platz zu schaffen. Und Gewicht zu sparen natürlich.
Wie ist dir beim Aussteigen gegangen? Das war bei mir ein komplettes Desaster.
Ja, ich hab's komplett verkackt. Ich habe ja eine kleine Blase gehabt am Fuß und wollte die da in Ruhe in der Kabine aufstechen, desinfizieren und Pflaster drauf. Und ja, dann habe ich das Taschenmesser. Das habe ich vergessen. Das habe ich in meiner coolen Supermarkttasche vergessen. Und dann, ja, lang bevor das Schiff anlegt, bildet sich eigentlich schon eine Schlange zu diesem Parkhaus runter. Und ich bin da relativ spät, relativ weit hinten in der Schlange gestanden. Und es hat ewig gebraucht, also wirklich ewig, bis ich von dem Schiff herunten war. Und da sind also die Autos sind schon alle vorbei, es waren schon, die meisten Radfahrer waren schon vom Schiff herunten, das war wirklich einfach übersehen, dass ich kennt von meinem Auto runterfahren, da habe ich gewusst, es dauert ewig, bis jeder beim Auto ist und bis man runterfährt, aber ich habe gedacht, mit dem Radl, da gehe ich einfach runter zum Radl und fahre runter, aber bin da ewig in der Schlange gestanden, bis ich endlich in dieser Garage war.
Ja, bei mir war es im Prinzip ganz gleich, nur du hast dem besser, zumindest wie ich, weil du hast da diese Supermarkttaschen gekauft und ich habe mir das sofort aufgeschrieben, als erstes noch ein Rennen, Lektion für die Zukunft. Wobei, wenn es wieder ein Rennen gibt mit einer Fähre, wäre ich wahrscheinlich nicht mitfahren. Aber trotzdem, was ich besser machen würde, ist, ich brauche einen großen Sack oder irgendeinen, so eine Einkaufstasche, weil ich habe einfach nur meine paar Trümmer, also Ladegerät, Handy, Garmin und 2, 3 Gewandsachen zum Wechseln in der Hand gehabt, weil mir eben sowas gefällt hat mit einer Tragetasche und zum Essen wäre nicht wirklich viel mitgehabt. Nur ein paar Kleinigkeiten. Und das war halt extrem mühsam, weil ich dann das alles in der Hand halten müssen, ohne dass mir was runterfällt. Und ich bin auch in der Schlange. Ich bin quasi erst, ich habe mich in die Schlange gestellt, als wir angelegt haben, weil ich mir gedacht habe, das wird sein wie beim Zug oder beim Flugzeug, dass du halt, ja, die Leute stellen sich an und dann geht's zack und alle sind draußen. Und ich habe mich bei ein paar Leuten höflich vorbeigeschummelt und gesagt, hey, bitte, ist das okay, wenn ich da nach vorne gehe? Und wenn dann halt Familien mit Kindern sind, wo die Kinder schon, weiß ich nicht, gestresst sind, weil es halt einfach eine ungemütliche Situation ist, oder ältere Menschen, dann wollte ich nicht so asozial sein und mich nicht nach vorn drängen, weil jeder würde gern obi vom Schiff und ich habe jetzt da nicht unbedingt Priorität, nur weil ich beim Radlrennen mitfahre. Das heißt, ich habe mich nicht wirklich weit vorgedrängt und als ich dann auf der, ich glaube, TCR-Seite den Artikel gelesen habe von der Jana, habe ich mir einfach gedacht, hey, Wahnsinn.
Ja, wir genial. Haben halt umsonst gesagt, Masterclass.
Ja.
Also, vielleicht magst du erzählen, wie sie in Bari das schon genial gemacht hat.
Ja, sie war jetzt 4 oder 5 Stunden vor Abfahrt schon am Schiff oben. Hätte ich mir niemals gedacht, dass das geht. Ich habe halt gedacht, Boarding ist wie beim Flughafen eine halbe, dreiviertel Stunde vorher oder so. Und ich wollte nicht in Bari jetzt am Hafen herumsitzen. Sie war aber schon 4, 5 Stunden vorher in ihrer Kabine, hat schon gegessen, Sachen, die sie mitgebracht hat, hat schon geschlafen, ist munter geworden, hat wieder gegessen und dann erst ist sie weggefahren. Das heißt, sie hat einfach wirklich sehr viel mehr schlafen können und hat dann halt nochmal geschlafen, nochmal gegessen, nochmal geschlafen, nochmal gegessen und hat sich ja irgendwie dann beim Aussteigen so geschickt angestellt, hat irgendwie sich erkundigt nach dem schnellsten Weg, war früh genug dran und als unten die Fähre sich geöffnet hat, war sie die allererste, die erste Person, die vom Schiff weg war und ist mit dem Radl gestartet in Albanien. Also besser geht's nicht.
Genau, und das sind auch so Kleinigkeiten, also die Lale Wilcox, ich weiß jetzt nicht, wie sie es dann genau gemacht hat, aber ich folge ihr auf Instagram und die hat einen Monat circa vor dem TCR mit ihrer Partnerin Urlaub in Albanien gemacht, hat sie den Parcours angeschaut, hat sie die Gravel-Variante angeschaut und ist eben zweimal mit dieser Fähre gefahren, einmal von Bari nach Albanien, dort in den Urlaub und dann Ende Urlaub wieder zurück. Also die dürfte dann auch relativ genau gewusst haben, wie das funktioniert auf der Fähre. Vor allem auch das Eincheck-Prozedere in Bari. Also wirklich genial gemacht von beiden. Und ja, ich bin irgendwann runtergekommen, habe mir dann irgendwo am Hafen in Albanien dann ein Platz halt gesucht, wo es halbwegs hell ist. Ich bin ja erst um 21 Uhr die Fähre angelegt, keine Ahnung, wann ich herunten war. Und habe dann dort die Blase am Fuß aufgestochen, desinfiziert, Pflaster drauf und bin dann erst weitergefahren. Also ich war wirklich, meine Dotwatcher sind komplett verzweifelt an dem, was ich da gemacht habe, wie lange ich braucht habe im Vergleich zu allen anderen Dots, bis ich da weitergefahren bin.
War es bei dir denn schon dunkel?
Es war schon dunkel, wie ich von der Fähre runter bin.
Zuerst einmal, also ich habe auch Startschwierigkeiten gehabt, aber zuerst einmal zu was anderem. Ich wollte nämlich meine mentale Einstellung nochmal kurz beschreiben. Ich habe mir da wirklich vorgenommen und das habe ich auch so gefühlt. Ich ärgere mich nicht drüber, dass ich jetzt einen Tag später mit der Fähre gefahren bin als die beiden Führenden, weil es ist schon erledigt, ich kann es jetzt nicht mehr ändern. Und wir haben alle vor dem Rennen gewusst, dass das so sein kann. Das heißt, ich mache jetzt das Beste draus, bin voll motiviert und möchte das Rennen um Platz 3 quasi annehmen. Und ich habe mich körperlich wirklich gut gefühlt. Also die Angst, dass ich dann komplett fertig bin, weil du bist halt nach 2, 3 Stunden Pause, da kommt der Körper nicht so tief nach unten. Also in die Erholungsphase. Und wenn du halt längere Zeit Pause machst, ich kenne das auch vom Ram, einen Tag nach Zielankunft bist du viel fertiger, als wenn du gerade noch am Radl sitzt, weil halt einfach dann die Knie irgendwie steif sind, die Muskelschmerzen kommen, du bist komplett ausgekühlt und der Körper geht schon in Regenerationsmodus über. Währenddessen, wenn du nur 2, 3 Stunden Pause machst, bist du noch irgendwie so mehr oder weniger im Bewegungsflow drinnen. Vor dem habe ich sehr viel Respekt gehabt, das war aber überhaupt nicht so. Ich bin ausgestiegen und habe mich echt wirklich super energiegeladen und einfach gut gefühlt. Wie war das bei dir?
Ja, ich habe mich super gefühlt und ja, habe keine Probleme gehabt, keine Schmerzen. Es war irgendwie auch so eine coole Stimmung da am Hafen. Es war so diese Meerluft, es war angenehm warm. es war viel los, es hat überall gewuselt und dann habe ich halt geschaut, dass ich da nach meiner Fuß-OP, dass ich da weiter und weg komme. Und ja, ist mir eigentlich gut gegangen.
Zur zeitlichen Einordnung, ich war Dienstag in der Früh dort, so circa gegen 9 Uhr. Du warst dort Donnerstag am Abend, also mittlerweile sind so 2,5 Tage zwischen uns. Und wie es mir gegangen ist, mit dem Weiterfahren habe ich in einem Einspieler vorbereitet.
Boah, der Start, hey, der Restart vom Rennen ist ganz schön hektisch. Also endlich von der Fähre herunten, das ist ein wilder Tumult. Und dann muss man gleich aufpassen, weil man startet so zwischen einer Band Road und einer Autobahn, quasi vom Hofen weg. Da war jetzt eine Trage- und Schiebepassage dabei, über so einen Fußgängerübergang mit Stufen. Und jetzt da, der Garmin kämpft da mit dem Empfang. Der verkauft jetzt noch nicht, dass ich jetzt in Albanien auf Stopp gedrückt habe und jetzt in Italien auf Stopp und in Albanien auf Fortsetzen. Aber ich habe mein Komoot-Backup am Handy offline. Das funktioniert schon einmal. Meine eSIM-Karte funktioniert auch schon. Und jetzt schaue ich, dass ich da ja wieder im Rennrhythmus finde. Auftankt habe ich so gut es geht, meine körperlichen Reserven. Und ich freue mich jetzt wirklich, muss ich sagen. Albanien, da kenne ich doch einiges aus Training und aus letzten Austragungen. Und ich kenne eigentlich nur Schengen-Plätze. Auf das freue ich mich jetzt. Ja, und einfach das noch genießen, was jetzt noch kommt. Auch wenn es sicher wieder hart wird zwischendurch.
Ja, und einkaufen war ich auch noch in Durres, in einem kleinen Lebensmittelgeschäft. Da hätten sie nur Bargeld genommen, oder sie haben nur Bargeld genommen. Ich habe zum Glück mit Euros zahlen können, weil ich mir gedacht habe, die albanische Währung, die man im Vorfeld nicht besorgt, weil ich das in Erinnerung gehabt habe, dass da sehr oft eben mit Karte zu zahlen ist. Aber glücklicherweise haben sie Euros genommen und blöderweise, muss ich sagen, habe ich es nicht gemacht wie die Jana, dass ich so viel einkauft habe vorher, dass du quasi auch zum Weiterfahren schon genügend Lebensmitteln hast. Das wäre wiederum eine Zeitersparnis gewesen von 5 oder 10 Minuten.
Oder wie der Flo. Ich habe auch nichts mehr gebraucht. Ich bin wirklich lang ausgekommen mit dem, was ich mir in Italien noch eingekauft habe. Ich habe ein bisschen Lebensmittelverschwendung begangen. Ich habe ein halbes Backel Chips in meiner Kabine zurückgelassen. Auf die habe ich einfach so unglaublich Bock gehabt. Habe gedacht, das wird super. Ich liege in der Kabine im Bett, so im Halbschlaf und isse ein paar Chips. Aber nach einem halben Backel, ja, und dann wollte ich den nicht mitnehmen aufs Radl, weil am Radl kann man Chips nicht so gut essen.
Ich habe das öfters gemacht, das geht schon.
Ja, ich habe das nicht versucht.
Ja, und auf jeden Fall war es halt bei mir so, ich habe gemerkt, der Garmin findet kein GPS-Signal. Das Hobby bisher noch nie so in der Form gehabt. Ich kenne es, dass er manchmal länger braucht, je nachdem, wie gut der Empfang ist. Aber es hat dann wirklich sehr, sehr lange nicht funktioniert. Also eine halbe Stunde später immer noch kein GPS-Signal. Was jetzt nicht so schlimm war, weil, wie gesagt, ich habe eh Handy und Reserve-Handy und alle Routen offline. Und auch wenn das Internet funktioniert hat, habe ich mir trotzdem gedacht, hey, ich hätte gern den Garmin, weil das ist einfach die beste Variante und auch die Aufzeichnung macht irgendwie keinen Sinn, wenn du kein GPS-Signal hast. Du kannst im Nachhinein quasi deine Route nicht mehr nachvollziehen. Und habe da halt herumprobiert und ich habe es einfach nicht zum Funktionieren gebracht. Irgendwann habe ich dann eingesehen, dass das wahrscheinlich nichts mehr wird.
Es ist schon wieder was passiert. Der Wolf Hassan. Und fürs DCR ist das alles richtige Motto. Also, kurz zusammengefasst, ich muss Strom sparen, weil der Garmin ist im Arsch. Er lässt sich mit auf Werkseinstellungen zurücksetzen, mit der Tastenkombination Reset, mit 10 Sekunden gewaltsam Reset, mit Einschalten, Ausschalten, Updaten und so weiter und so fort. Aktivieren, deaktivieren von GPS, es lässt sich nicht mehr einschalten. GPS-Empfang ist weg. Er alle 3 Minuten fängt er an, ein GPS-Firmware-Update zu machen, das er dann abbricht. Irgendwo ist da was passiert, keine Ahnung. Wurscht. Handy-Backup, Plan B. Ich habe alles auf Offline-Karten und so weiter. Das braucht jetzt sehr viel Strom. Und dazu ist jetzt noch das gekommen, dass ich plötzlich mein Handy nicht mehr laden lässt. Auf der Fähre hat es noch geladen, jetzt nicht mehr. Schreibt er beim Powerbank, USB-Gerät wird nicht erkannt oder nicht unterstützt. Dann hänge ich es direkt am Dynamo, geht auch. Ladet halt viel, viel langsamer, weil der Dynamo nicht genug Strom auf einmal produziert. Handy wird halt wahrscheinlich trotzdem leer, aber nicht so schnell. Und jetzt heißt es halt, Plan C ist dann das Ersatz-Handy, das ist dann voll. Und abwechselnd laden, Handy durchwechseln. Nicht immer navigieren, weil Teile der Strecke keine auswendig. Jo. Aber das Gute ist, ich muss meine Rücklichter nicht mehr aufladen, weil das einmal gestohlen worden auf der Fähre. Das habe ich jetzt vorher auch gerade entdeckt, wie ich meine Ladebedürfnisse durchgegangen bin. Einfach gestohlen. Nicht verloren oder hin waren, das mit dem Rechnen immer, sondern gestohlen. Alles Gute ist, sie hätten mir auch mein Radl stehlen können oder meine Schuhe oder keine Ahnung was. Meine Schuhe sind grauslich, die Lichter sind auch grauslich. Aber ja. Ich habe Schuhe, ich habe Helm, ich habe mein Radl und ich habe mein Handy. Und ein paar Euros und ein paar Fremdwährungen für die anderen Länder habe ich auch noch. Also ins Ziel kommen werde ich schon. Ich werde mir jetzt halt nur bei den Updates und den Stromverbrauch mit den Dingen ein bisschen reduzieren.
Ja, du hast dich vor dem Rennen dafür entschieden, keinen zweiten Garmin mitzunehmen. Ich habe mich vor dem Rennen dafür entschieden, kein zweites Handy mitzunehmen, dafür einen zweiten Garmin. Ich habe zum Glück mein Backup nicht braucht. Du hast dann eh, deine Backups scheinen ja eh ganz gut funktioniert zu haben.
Ja, es war halt ein bisschen enttäuschend, weil ich mir gedacht habe, dass das Lichter gestohlen werden, mit dem habe ich nicht gerechnet. Es war jetzt nicht so schlimm, ich habe auch noch ein drittes Licht mit dabei gehabt, ein drittes Rücklicht. Und die Powerbank ist wirklich kaputt geworden. Also ich habe das nicht so gut analysieren können. Ich habe es dann nach dem Rennen, sie war einfach kaputt. Es hat nichts mehr geladen damit. Und der Garmin ist wirklich komplett, geht nicht mehr. Jetzt auch im Nachhinein keine Chance. Und beides während der Fährfahrt und das Licht gestohlen während der Fährfahrt. Also meine Bilanz ist, sagen wir mal, eher mittel von der ganzen Aktion. Aber ich bin ja der Meinung, kannst du dich erinnern, wie wir über die Velominati die Folge gemacht haben, da ist die richtige Anzahl an Rädern, die man haben sollte, ist immer N plus 1. Also eins mehr als das, was man aktuell hat. Und ich bin ja der Meinung, das ist die richtige Anzahl für Rücklichter, die man für Rennen mitnimmt. Weil irgendwas geht entweder verloren oder kaputt oder im Regen wird es nass und lässt sich nicht mehr laden. Du brauchst immer ein Licht mehr. Und in dem Moment, wo ich sehr glücklich, dass ich drei Rücklichter gehabt habe.
Ich bin alle meine Rennen mit dem gleichen Paar Rücklichter bis jetzt gefahren. Also es ist nicht bei jedem, es macht nicht immer jeder die gleichen Erfahrungen.
Ja, gut so. Weil es wäre schade, wenn bei jedem die Lichter gestohlen wären.
Zurück zum Rennen. Dazu würde uns, glaube ich, mein Einspieler jetzt ganz gut abholen. Dann können wir in die nächste hitzige Diskussion reingehen.
Ja, und dann fahre ich jetzt los, einmal den Parcours und dann die Wanderpartie. Werde eh die ganze Nacht beschäftigt sein.
Also kurz zur Erklärung, es gibt da einen wirklich wunderschönen Parcours in Albanien. Also das war wirklich die Anfahrt zum Parcours, der Parcours-Server, der war auch in der Nacht im Stockfinsteren wirklich wunderschön und man hat echt gesehen, da ist landschaftlich echt einiges da, der war richtig cool.
Und das war das Bergaufstück, bergauf auf einem Berg. Und
genau, auf einer asphaltierten Straße. Und das war auf so einer, ich nenne sie Passstraße, auf der anderen Seite des Berges wäre der Checkpoint gewesen. Und es gab zwei Möglichkeiten, über den Pass drüber, direkt zum Checkpoint oder um den Berg mehr oder weniger herum. Genau,
sehr ähnlich. Ja, sehr ähnlich wie Checkpoint 1. Da war es im Prinzip gleich. Du hast die Möglichkeit gehabt, umzudrehen, Retour zu fahren, plus die Umfahrung auf Asphalt oder die Offroad-Abkürzung direkt zum Checkpoint. Und da haben wir ein bisschen unterschiedliche Ansätze gehabt.
Genau, also für mich war es wieder klar, ich nehme die Gravel-Abkürzung. Deswegen habe ich auch gesagt, Wanderpartie, auch von dieser Gravel-Abkürzung gibt es Komoot-Fotos und Berichte dazu. Und für mich hat es einfach komplett fahrbar geklungen. Und ich habe mir gedacht, bevor ich einen 50 Kilometer Umweg fahre, nehme ich doch diese Gravel-Abfahrt, die ist, ich glaube, 12 oder 16 Kilometer. Und ich habe mir gedacht, im schlimmsten Fall, selbst wenn ich 12 Kilometer bergab gehen muss, bin ich immer noch schneller, wie wenn ich 50 Kilometer außenrum fahre.
Niemals.
Und
niemals. Wenn du gehst, bist du viel langsamer. Und ich muss sagen, ich hab da auch zwei, drei Fotos gesehen. Das hat für mich fürchterlich ausgeschaut. Also für mich war ganz klar, nie im Leben nehme ich da die Abkürzung.
Und ja, also bei mir war es so, ich bin da im Richtung Parcours gefahren und war noch recht am Anfang vom Anstieg und da ist mir schon der erste entgegengekommen. Und da habe ich dann erst gemerkt, wie viel Zeit ich da im Hafen verschissen habe. Also ich habe jetzt da mein Strava offen daneben und die Fähre ist ja um 21 Uhr angelegt und meine Strava-Aufzeichnung beginnt um 21.56 Uhr. Das heißt, ich habe fast eine Stunde, nachdem die Fähre angelegt hat, bin ich erst weggefahren. Und ja, da ist mir schon der erste entgegengekommen. Ziemlich früh, also am Beginn.
Ja, und bei mir war es so, dass ich niemanden gesehen habe, der mir entgegenkommt. Und ich habe erst einmal ganz kurz am Tracker geschaut und habe gesehen, ich bin von den 5, die angekommen sind in Durres an dem Tag, offensichtlich der Letzte, wobei der Niklas hat kein GPS-Signal gehabt. Bei dem war entweder der Tracker kaputt oder irgendwas. Und ich habe gesehen, die drei vor mir, die halt eingeblendet waren, die fahren offensichtlich die Abkürzung. Und ich war knapp dahinter und habe dann umgedreht und bin rundherum gefahren. Und ja, dann habe ich mir natürlich auch die Frage gestellt, wer wird schneller sein, weil auch am Tag davor, Victor und Martin sind die Umleitung, also die Umfahrung gefahren auf Asphalt. Das heißt, vor mir hat noch niemand die Schotterabkürzung genommen. Jetzt hat noch niemand wirklich gewusst, zu meinem Zeitpunkt, was ist die schnellere Variante. Aber ich habe im Vorfeld auch gedacht, ich habe schon die Abkürzung ausgearbeitet, die Route geplant, aber immer gedacht, wenn überhaupt, dann nur tagsüber, sicher nicht im Dunkeln und dann nur bei sehr, sehr gutem Wetter. Ich meine, das Wetter war sehr gut, es hat die Sonne gescheint, es war heiß, es war blauer Himmel, aber trotzdem, das hätte ich vielleicht gemacht, wenn es um den ersten Platz geht und ich muss um jede Minute kämpfen, aber es ist halt meiner Meinung nach so, wenn du auf Asphalt herumfährst, selbst wenn es ein bisschen länger brauchst, du kannst dich erholen, es macht Spaß, du rollst bergab, du kannst essen, trinken währenddessen. Auf Schotter ist es halt, selbst wenn du langsam bergab fahren kannst, ist es eine Qual. Die Finger schlafen da ein, der Hintern ist offen, du kannst nichts essen, trinken währenddessen und abgesehen davon die möglichen Pannen, die du haben kannst.
Werbung. Die Schule geht wieder los. Die Uni geht wieder los und der Straps muss wieder zum Arbeiten anfangen.
Ja, genau so ist es. Und vor allem die Radlsaison geht langsam zu Ende und die Vortragssaison startet jetzt dann wieder. Und am 23. Oktober habe ich meinen ersten Vortrag heuer in Bayern, in Traunreuth. Dann gleich am nächsten Tag, am 24. Oktober, in der Bachschmiede in Salzburg. Und am 25. Oktober in Oberösterreich in Neuhofen an der Krems.
Holt euch eure Tickets und schaut euch an, was der Straps so zum Erzählen hat.
Ja, es wird ein bisschen was rückblickmäßig vom Race Across America geben über die 24 Stunden und 1000 Kilometer und natürlich ganz, ganz viel und vor allem aktuelle Geschichten und Anekdoten vom Transcontinental Race. Keine Angst, auch wenn jetzt die Schule losgeht, man muss nichts lernen und man wird nicht geprüft. Aber es wird trotzdem sehr lustig und sehr spannend werden. Unter www.christophstrasser.at findet ihr die Details zu den Veranstaltungen und könnt euch dann auch auf www.ultracyclingshop.com Tickets kaufen oder ihr bestellt euch gleich eine Cyclet-Tasche mit oder nehmt noch ein Schuh dazu oder ein paar T-Shirts, unter anderem auch die Sitzfleisch-Kollektion.
Werbung Ende. Ich habe die Probe aufs Exempel gemacht, weil ich bin auf den letzten 300 Meter des Parcours habe ich aufgeschlossen zu einem Amerikaner, mit dem bin ich dann die letzten 300 Meter gemeinsam gefahren. Er hat umgedreht, er hat gesagt, wir sehen uns im Burrell. Und ich habe mir gesagt, ja, schauen wir mal. Und gedacht habe ich mir, wir sehen uns in Konstanza, wir sehen uns nie mehr. Ich gebe dir jetzt da Ovi eine Stunde, du bist eine Stunde später hinter mir am Checkpoint, wir sehen uns nie wieder. Tatsächlich haben wir uns natürlich am Checkpoint getroffen und wir waren einfach gleichzeitig da. Also innerhalb von 3-4 Minuten sind wir am Checkpoint gewesen. Es war eine komplette Fehlentscheidung, kann ich jetzt auch so sagen. Das da im Finsteren mit meinem Gewicht, anders schaut's aus, wenn man leichter ist oder wenn man vielleicht mit Gravelreifen unterwegs ist oder am Gravelbike. Aber für mich im Nachhinein, es war eine absolute Fehlentscheidung. Und warum, können wir uns vielleicht jetzt da gleich anhören.
So, seit einer halben Stunde schiebe ich das Radl bergab. Und es ist selbst zum Gehen ein bisschen schwer. Ich hoffe, die richtige Straße taucht bald wieder auf.
Ich glaub's nicht, es hat ein Ende. 3 Stunden für 16 Kilometer und 1000 Höhenmeter bergab. Weil das war ziemlich brutaler Gravel und ziemlich, ziemlich hart. Aber ich habe mir dadurch 50 Kilometer gespart.
Die Ex-Post-Rationalisierung. Also es war, kann ich jetzt sagen, eine Fehlentscheidung.
Ja, ich finde es so lustig, weil du das ja betont hast, wie man in Konstanza geredet hat zum Nachrennen, dass du sagst, ja, aber du warst davon überzeugt, du sparst da 50 Kilometer. Und ich habe zu dir gesagt, naja, du kannst nicht gehen, bergab, vergleichen mit Radfahren. Es ist bergab gehen oder Radl schieben oder so. Natürlich sparst du 50 Kilometer, aber du kannst auch nicht sagen, du laufst einen Marathon, der hat nur 40 oder du fährst mit dem Radl 90, dann hast du auch 50 Kilometer der Sport, wirst aber völlig zerstört sein nach dem Marathonlauf. Und immer der Vergleich ist einfach nicht logisch.
Ja, es war eine Fehlentscheidung, ganz, ganz klar, weil ich mich da auch einfach, wie du sagst, viel mehr zerstört habe, als ich mich hätte auf 50 Kilometer auf halbwegs guten Straßen. Also da sind auch ein paar Schotterabschnitte drinnen auf dem Umweg, aber die Hände werden nicht so beansprucht. Man kann in den Auflieger gehen, man kann essen und trinken nebenbei, muss dafür nicht stehen bleiben. Also und das Ganze noch im Finstern, also es war wirklich eine Fehlentscheidung.
Kann ich ganz klar sagen. Ja, diese Umleitung, man fährt da auf einer Straße nach Norden, nach Milo, dann biegt man in ein Tal ein, wo es ein kleines Stückel nur die Autobahn gibt. Und da muss man so nebenbei, das sind ein paar hundert Meter mit relativ grausigen Schotterpassagen. Das sind halt ein paar hundert Meter, wo du vielleicht nicht fahren kannst, aber daneben ist dann so eine kleine Begleitstraße. Und dann biegt man so nach Süden, Südosten in ein wunderschönes Tal. Du fährst wirklich in teilweise so eine Schlucht entlang, rechts von dir so ein türkisblauer Fluss mit Hängebrücken, mit Badestränden. Da sind Leute, die Kajaken oder Boot fahren, baden. Und extrem schöne Gegend, wirklich so das schönste Fleckerl, das ich in Albanien bis jetzt kenne von den beiden DCRs, die da durchgeführt haben, oder dreimal sogar. Und ja, die Straßen ist okay, nicht super, aber es ist okay. Und dann kommt man noch Burrell zum Checkpoint. Also ich habe das halt vorher schon gekannt, gell, und deswegen habe ich gewusst, okay, das ist wirklich schön, die Umfahrung. Da habe ich mich dann vielleicht ein bisschen leichter entschieden wie du, wo du das noch nicht gesehen hast mit eigenen Augen. Aber du hast ja gesagt, ihr wart dann gemeinsam zur gleichen Zeit dort, oder du und der Kollege, wo ihr quasi für die unterschiedlichen Routen die gleiche Zeit braucht habt.
Ganz genau. Und ich wollte mir jetzt, also wir wollten jetzt erst am Freitag aufnehmen, habe ich abgesagt, weil ich wollte unbedingt das analysieren, wie viele Leute sind rundherum gefahren, wie viele haben die Gravel-Variante genommen und was war so der durchschnittliche, die Zeitdifferenz. War es schneller, war es tagsüber schneller, war es nicht schneller. Und dann habe ich damit angefangen und dann ist mir dieses Replay von Follow My Challenge die ganze Zeit abgestürzt. Und dann habe ich dieses Projekt ad acta gelegt. Also ich bin da wirklich stundenlang gesessen, habe jeden dort geschaut, wann war das Ende vom Parcours, wann war der dort am Checkpoint, welche Variante hat er dort gewählt, und mir ist ständig dieses Replay abgestürzt. Und dann habe ich gesagt, lass mal's, ich habe die anekdotische Evidenz, man ist genau gleich schnell. Und es macht keinen Unterschied.
Ja, ich habe es nicht so genau wie du analysiert, oder ich habe es nicht probiert, so genau wie du zu analysieren, aber ich habe dann am Checkpoint eine Sprachnachricht in meine Gruppe geschickt, und da wird das auch ein bisschen aufgelöst, zumindest in groben Zügen. Die hören wir uns jetzt an.
So, jetzt haben Sie beim Checkpoint ein paar Fragen beantwortet, nämlich: Gestern sind die beiden Spitzenreiter außen herumgefahren auf der Straße, den Umweg. Jetzt haben wir noch keinen Vergleich gehabt. Heute sind alle die Gravel-Abkürzung gefahren, bis auf mir. Und Beizeit war schneller als die beiden gestern. Wenn man jetzt mal also nur die Uhrzeit hernimmt, welche Uhrzeit wir beim Checkpoint waren. Wobei ich natürlich nicht weiß, dass die, wann ist die Fähre angekommen, wann ist man von der Fähre angestiegen. Aber was man jetzt sicher weiß, ist, dass die Schotterabkürzung schneller ist, weil von uns fünf, die wir heute mit der Fähre gekommen sind, sind die anderen vier vor mir zwischen, glaube ich, 50 Minuten und 10 Minuten oder so. Und das heißt, jetzt einiges zum Tun, damit ich dazu komme. Und Pedal, Druck am Pedal passt gut. Handyladen geht so einigermaßen. Nebenbei mit dem Handy navigieren geht. Ein Reservelicht habe ich noch in meinem Gepäck für hinten. Und soweit passt es gut. Genau, das andere Problem, was man gehabt hat, war, der Chatelet hat ja keinen Tracker mehr gehabt. Da war irgendein Problem, und sie haben aber beim Checkpoint gesagt, er hat müssen einen Strom ausstecken, und dann hat er anscheinend wieder funktioniert. Ich schaue jetzt aber nicht rein, weil es mir egal ist. Aber das war auf jeden Fall der Grund. Er ist unterwegs, nur er hat vergessen, seinen Tracker anzustecken oder zu laden.
Ja, also Flo, ich hoffe, das reicht dir an Info, dass bei mir es zumindest so gewesen ist, dass das Gravel schon schneller war. Aber das war der tagsüber.
Ja, und ich war sicher nicht der Schnellste da bergab am Gravel. Also ich bin schon sehr vorsichtig gefahren, bin viel gegangen. Geht sicher schneller, und an einem guten Tag ist man wahrscheinlich auch schneller.
Ich habe jetzt wieder die Zwischenstände bei Checkpoint 5 vorbereitet, und beeindruckenderweise, und es ist halt die Folge von dem Sprint zur Fähre und dann dem unmittelbaren Einsteigen quasi, hat der Victor Bassoni dort die schnellste Zeit gehabt. Der hat von Checkpoint 4 bis 5 nur 28 Stunden gebraucht. Martin Moritz hat in Albanien schon ordentlich zu kämpfen gehabt, wie er uns eh selber erzählt hat. Er hat da über 33 Stunden gebraucht, und dann waren die Plätze 3, 4 und 5 waren David Can, Manuel Rudatz und Jocelyn Roth. Den habe ich das erste Mal überhaupt wahrgenommen. Und 6. war dann der Nikolaus, und 7. war dann ich. Also ich habe 4 Plätze verloren. Und ich habe zum Beispiel auf der Etappe 21 Stunden länger gebraucht als der Victor. Das war eben genau der Tag quasi, wo ich in Bari oder in Italien herumgelümmelt bin und auf die Fähre gewartet habe. Ja, und Flo, du hast auch ein paar Plätze verloren. Du warst dann 30. Beim letzten warst du 25. Und du hast für das Stickerl 43 Stunden gebraucht.
Ja, auch bei mir die unter Anführungszeichen verpasste Fähre, dann kriegt man gleich mal ordentlich Zeit drauf. Aber ja, immer noch okay von der Platzierung her. Ich habe auch zu diesem Zeitpunkt die Platzierung nicht gewusst. Wie gesagt, der eine liegt, der Sabine passiert ist, aber der war so weit zurück, dass ich an den gar nicht mehr gedacht habe und nur auf mich geschaut. Ich habe irgendwann einmal erzählt, dass ich bei den Picos, dass ich beim Café, dass das einzige Mal war, dass ich mich reingesetzt habe. Stimmt nicht, komme ich drauf. Ich bin beim Checkpoint in Borel. Da war ich in der Früh. Da habe ich mich auch reingesetzt, weil da hat es gegeben warme Bohnen, warmen Reis und ein Liter Cola für mich. Das war richtig cool und da habe ich mich hingesetzt und da bin ich auch wieder ein bisschen versumpert oder ein bisschen länger gesessen, als unbedingt notwendig gewesen wäre.
Ja, wie war das bei dir? Du bist ja in der Nacht den Parcours gefahren, warst unter Anführungszeichen ausgeschlafen von der Fährfahrt. Hast du die Nacht dann eigentlich sonst keine Pause gemacht, oder?
Nein, also die Nacht bin ich unter Anführungszeichen durchgefahren, Beginn um 22 Uhr und bin dann den ganzen Tag bis zur nächsten Schlafpause durchgefahren.
Wie hast du endlich den Verkehr gefunden?
Also ich habe, wenn wir jetzt schon weitergehen, erst ab Nordmazedonien richtig Verkehr wahrgenommen. Also durch Albanien war eigentlich noch gar nichts. Da war ich wirklich in der Früh, also da bin ich 6, 7, da war kein Verkehr. Es waren viele Leute auf der Straße, also ganz anders als Italien oder Frankreich, wo vor 9, 10 gefühlt sieht man niemanden. Da war wirklich schon viel los, aber kein Autoverkehr.
Ja, das war eben der große Unterschied. Du bist ja quasi in die Nacht reingefahren vom Hafen weg und ich bin halt am Vormittag dort gewesen. Da war halt einfach das volle Gemetzel auf den Straßen. Es war alles Stau, es war alles voll mit Autos und LKWs und es war wirklich viel los. Mit dem Radl kannst du eben seitlich irgendwie vorbei. Aber mir sind drei Sachen aufgefallen, warum sie dort sehr viel Verkehr staut. Und das war irgendwie teilweise so amüsant. Einmal war es so, also grundsätzlich, die Straßen sind dort teilweise okay, teilweise wirklich fürchterlich schlecht. Du hast Schlaglöcher, die haben einen Meter Durchmesser. Das sind eher so, ja, wie schaut aus wie ein Krater, wenn ein Asteroid eingeschlagen hat oder so. Es ist einfach wirklich ein Loch in der Straße, einen halben Meter tief und Risse im Asphalt, teilweise abgebröckelter Asphalt, also wirklich so, dass du aufpassen musst mit dem Radl, wenn du schneller bist oder bergab fährst. Und natürlich auch die Autos. Es gibt dort extrem viel tierverklebte und Spurtautos, also sehr viel deutsche Autos, also BMW, Audi, Mercedes und immer die getunte Variante und die supersportliche Variante. Es sind nicht Autos mit, ich weiß es nicht, wahrscheinlich 300 PS oder so, also richtige Geschosse. Und die Kenner tut natürlich nicht gescheit fahren. Wenn irgendwo kein Verkehr ist, geben sie halt Gas und dann Schritttempo über die Temposchwelle drüber, die dort sehr gemein sind, weil sie so ganz hoch sind und du musst wirklich auch aufpassen, mit dem Radl drüber fährst. Und die Autos fahren dann im Schritttempo teilweise 45 Grad schräg drüber, damit das Auto nicht kaputt wird, damit sie die Feder oder die Stoßdämpfer nicht hinhauen. Und dann ist natürlich Stau rundherum, weil der fährt auf die linke Straßenseite, um ein Schlagloch auszuweichen, der Gegenverkehr muss warten. Ganz irre. Dort, wo du am wenigsten mit vernünftigen Autos schnell fahren kannst, dort haben sie die ärgsten Spurtautos. Das habe ich voll lustig gefunden. Aber es sind auch sehr viele Esel unterwegs, weil viele Menschen einfach keine Autos haben. Die gehen zu Fuß oder haben einen Esel dabei zum Dinge transportieren und dann der Esel geht halt Schritttempo und dahinter die Autokolonne in den Städten. Und das Dritte, was ich super gefunden habe, war, die Leute parken einfach mitten auf der Straße. Warnblinkanlage, steigen aus, gehen in den Shop einkaufen, dahinter stehen 50 Autos, ganz normal, und wenn er fertig eingekauft hat, fährt er weiter und ja, dementsprechend geht es halt nur irgendwie zu.
Davon habe ich absolut nichts mitbekommen in Albanien, also da war dann die späte Ankunftszeit wahrscheinlich gar nicht so schlecht.
Von dem her sicher, ja. Die Passage vom Checkpoint Burel bis zum Grenzübergang Nordmazedonien, die war auch extrem schön, oder? Es war wirklich schwierig, weil ordentlich Höhenmeter drinnen, man sieht im Tal unten wird eine neue Straße gebaut, die ist aber noch nicht fertig, das heißt, wir haben eher die kleinere Straßen, da war selbst bei mir tagsüber null Verkehr, super Straßenbelag, schöne Aussicht, ein bisschen, wie soll ich sagen, beängstigend hat es teilweise gewirkt, weil da waren offensichtlich Waldbrände vor nicht allzu langer Zeit, da sieht man so abgebranntes Gras, abgebrannte Büsche, die schwarzen, verbrennten Rückstände, Wurzeln und Äste liegen herum, das hat ein bisschen so gruselig gewirkt, aber andererseits war es im Endeffekt schön und wir wissen ja, manchmal ist eine Waldbrände ein natürlicher Vorgang und es wächst dann halt grün nach.
Ja, also wirklich wunderschön. Also vom Checkpoint bis zur Grenze und auch nach der Grenze bis zu den Seen war echt wirklich schön. Echtes Highlight. Das Einzige, was halt immer wieder schaut, ist zu sehen, diese ich nenne es einmal Mülldeponien. Das war halt einfach echt enttäuschend, weil die Landschaft so wunderschön ist und dann überall diese Müllberge. Das war sehr, sehr schade. Aber sonst wirklich eine Empfehlung. Also Albanien ist echt ein schönes Land und auch gut, um Rennrad zu fahren. Natürlich ein paar Schlaglöcher, aber prinzipiell die Straßen, die ich benutzt habe, die waren alle super zu fahren.
Ja, die Müllthematik in Albanien, da tut dann halt das Herz weh. Vor allem, wenn man sieht, dass einfach die Einheimischen, wenn's da Auto siehst, das vorbeifährt und dann geht die Windschutzscheibe, die Seitenscheibe auf und es werden einfach leere Flaschen nach draußen geschmissen. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, durch den Tourismus oder so, sondern da fehlt einfach noch irgendwie das Bewusstsein. Und die Müllentsorgung funktioniert nicht so. Wenn es Mülltonnen gibt, dann gehen die über oder werden nicht ausgeleert. Dann haben wir schon das mit den streunenden Hunden teilweise. Die suchen halt noch Fressen und durchwühlen das alles. Dann ist noch mehr, was quasi aus den Mülltonnen rauskommt. Da würde man sich halt wünschen, dass das besser wird. Aber es ist Status quo, ist schmerzhaft, das zu sehen.
Ich habe ja mir für mich selbst bis jetzt einen absoluten Luxusgegenstand aufbehalten und den habe ich mir jetzt gegönnt.
Ah ja, und einen super Hack habe ich noch gemacht, nachdem ich mein Gepäck ja Stück für Stück leichter wird, habe ich jetzt meine Fahrradhandschuhe weggeschmissen und aus der Arschrakete hervorgezaubert. Die habe ich seit Spanien dabei. Der Mama ihre Pensionisten Handschuhe mit dem dicken, fetten Gelpolster. Und das ist jetzt mein Hände-Wellness für die balkanischen Straßen. Und den erhofften Benefit habe ich jetzt leider komplett auf der Gravel-Passage aufgebraucht, weil es mich da so durchgeschüttelt hat. Ich hätte den Tausch nach der Passage machen sollen und nicht schon auf der Fähre.
Die Handschuhe gibt es noch immer. Ich bin schon ein paar Mal darauf angesprochen worden, weil ich sie schon in ein paar Rennen benutzt habe und immer wieder erwähnt habe, wie super die sind. Die sind jetzt nochmals zum Einsatz gekommen.
Wie kann man sich das vorstellen? Wie schauen die aus?
Es sind ganz normale Fingerhandschuhe und die haben einfach am Handballen einen riesen, einen super dicken Gelpolster, der auch nach einigen Wäschen und nach viel Benutzungen immer noch so weich ist. Also er ist nicht hart geworden, er ist nicht dünner geworden. Also super Handschuhe. Und ich wollte halt nicht mit denen starten, weil ich mir gedacht habe, am Anfang geht es ja lang gut. Ich bin ohne Handschuhe gestartet, dann habe ich noch knapp 1000 Kilometer die Handschuhe angezogen. Dann bin ich bis Bari mit den Handschuhen gefahren und dann die super weichen Handschuhe für den Rest, einfach damit ich, wenn ich mit denen starte, habe ich mir gedacht, dann verlieren die irgendwann ihren Effekt und dann habe ich nichts mehr zum drauflegen und so. Das war mein Gedankengang dahinter, keine Ahnung, ob das nur mentale Dings war, aber ich habe bis ins Ziel habe ich nie taube Hände gehabt, nie Schmerzen an den Händen, also es hat funktioniert.
Ich weiß nicht, ob wir das schon so genau besprochen haben, aber welche Arschrakete hast du eigentlich im Einsatz gehabt, woraus du jetzt diese Handschuhe hervorgezaubert hast?
Ja, also ich bin gefahren mit der Cyclide, mit der kleinen Arschrakete, die ist super leicht. Die hat auch dieses Anti-Schwing-System, was sehr, sehr cool ist, weil das bei Arschraketen halt oft, wenn man sie richtig voll macht, anfängt so ein bisschen zum Wackeln, was ich sehr nervig finde. Das tut dir nicht. Und obwohl sie sehr klein ist, habe ich zwei Paar Handschuhe zusätzlich zu meinem normalen Gepäck, also so als quasi Luxusgegenstand, bis Albanien mitnehmen können. Also wenn man clever packt, geht einiges rein.
Plus eine Unterhose. oder?
Genau.
Ja, die kleine Satteltaschen von Cyclet hat eben 8 Liter Volumen und ich muss auch sagen, ich habe die gleiche gehabt und war super zufrieden damit. Ja, weiter auf unseren Routen geht's dann Richtung Nordmazedonien. Ich glaube, da hat's, ich weiß nicht, ob du da die Heatmap angeschaut hast, da hat's auch keine unterschiedlichen Varianten gegeben. Also Grenze, Albanien, Nordmazedonien waren, glaube ich, überall, waren alle gleich unterwegs. Ich habe diese Grenze auch schon gekannt und habe trotzdem es irrsinnig spannend gefunden, nach Mazedonien reinzufahren. Ich habe das Gefühl gehabt, ich weiß nicht, ob das alle teilen können, aber das tut sofort zu sehen war, die Müllproblematik wird ein bisschen besser. Und ich bin dann dort ins erstbeste Geschäft nach der Grenze, wo man dann zu diesem großen See kommt.
Dem Stausee, also das dürfte dann D-Bar gewesen sein, weil da habe ich auch
genau,
eingekauft.
Genau, D-Bar, die Stadt, wo ich einkaufen. Und ich bin eingegangen und habe das Erste, was ich mir gedacht habe, hey, wie perfekt, es gibt da, ich will jetzt nicht Werbung machen, aber diese Limonade, die schwarze mit Blubberblasen drinnen, die gibt es in 1,75 Liter Flaschen. Und ich dachte, hey, das ist perfekt. Ich habe eine 1 Liter Flaschen und eine 0,75er Flaschen. Ich kann die perfekt anfüllen. Und ich habe mir gedacht, hey, der Flo, der wird sich so freuen. Der ist ja ein Junkie. Und du hast ja zweimal 0,75. Ne? Du kannst beide Flaschen voll machen und das bisschen, was in der Flaschen bleibt, noch direkt trinken vom Weiterfahren.
Genau so habe ich es auch gemacht. Also ich war in D-Bar eingekauft.
Ja, und ich war in dem Geschäft drinnen und das war also komplett irre, ein kleines Geschäft. Und das Erste, was ich gemacht habe, war, ich frage den Verkäufer, ob er Karten nimmt oder ob er Bargeld nur nimmt. Und er hat gesagt, nein, Karten, kein Problem. Dann hat er sich Zigaretten angeraucht. Und dann bin ich im Geschäft herumgegangen, habe mir halt Essen, Trinken geholt. Er ist währenddessen mit der Zigaretten im Mund, mit der brennenden Chick, freihändig zur Wurstvitrine gegangen, hat dort Wurst und Käse aufgeschnitten für andere Kundschaft, während er weitergeraucht hat und ist dann wiederum mit der Chick im Mund zur Kasse gegangen, hat mich kassiert, freihändig und ja, das gibt's nicht. Du kannst nicht an der Wurstvitrine, wo unterhalb die Lebensmittel sind, mit einer Zigarette, das wird's bei uns halt nicht mehr geben. Das war jetzt eine völlig sinnlose Anekdote, aber das ist mir so hängen geblieben.
Ja, also ich hab das erste Mal richtig bewusst, ist mir das aufgefallen, in Serbien. Und ich habe auch gedacht, ah, da gibt es noch so eine richtige Rauchkultur. Da wird noch überall gejickt, auf der Tankstelle.
Überall.
In den Autos. Das ist noch in den Kaffeehäusern und Gasthäusern sowieso. Da wird das noch so richtig, da wird noch richtig geraucht.
So ist das halt gang und gäbe. Ich weiß nicht, ob es dort Rauchverbot theoretisch gibt und niemanden kümmert es oder ob es dort nicht wie bei uns Rauchverbot gibt, keine Ahnung, aber es ist halt überall omnipräsent, ja. Und es kommt ja dann ein längerer Anstieg nach Norden zum nächsten Stausee.
Zum Mavro? Mavro wo?
Ja, genau.
Wo? Leg.
Das ist eigentlich eine sehr schöne Straße durch ein Tal durch. Wie ich dort gefahren bin, ist es dort langsam dunkel geworden und ich bin dann bei einem Parkplatz oder bei so einer Ausweichstelle, weil die Straßen war jetzt nicht so geräumig, da hat es auch keinen gescheiten Bahnenstreifen gegeben, es war ein bisschen engere Straßen, aber eben so eine Ausweichstelle, da bin ich stehen geblieben und habe mich fertig gemacht für die Nacht. Das heißt, Licht checken, Licht einschalten, Warnweste anziehen und sonst halt schauen, ob irgendwie die Bocktaschen, ob alles passt und einfach kurz stoppen. Kurze Klopause. Und dann hat mich der Joseline eingeholt, weil den habe ich vorher überholt gehabt und das wollte ich dir auch noch sagen, bezüglich Abkürzung auf Schotter oder beim Checkpoint außen herumfahren. Zwei Leute, nämlich den Nikolas und den Joseline, habe ich nach dem Checkpoint überholt, beide eine Reifenpanne. Der Nikolas ist irgendwo in der Wiesen gestanden, der hat gerade einen Schlauch einzogen und der Joseline ist mit der Pumpe dort gestanden und hat den Reifen aufpumpt. Also so viel auch zum Thema, was der Zeitersparnis. Es hat immer oft Auswirkungen, vielleicht erst Stunden später, wenn du deinen Reifen kaputt fährst.
Mich hat auf der Schotterpassage vor dem Checkpoint bergab der Ricardo überholt und noch vor der Grenze, noch in Albanien, auf der langen Geraden zur Grenze hin, ist er dann auch gestanden, habe ihn überholt, weil er gerade einen Schlauch eingezogen hat.
Ja, komplett gleiche Geschichte, ne?
Hätte mir genauso passieren können, weil ich bin ja auch die Schotterpassage gefahren.
Ja, und auf jeden Fall hat der Jocelyn dann, wie ich dort gestanden bin auf dem Parkplatz, ist er von hinten halt auch dahergekommen. Wir haben kurz geplaudert, haben gesagt, okay, wie geht's und so weiter. Und er hat gesagt, ja, er macht jetzt auch kurz den Stopp, bevor es dunkel wird. Und ich habe ihm gesagt, hey, schau, was ich für eine super tolle Warnweste habe, weißt du, die habe ich mir in Frankreich besorgt, die war XX large, super schwer, super ungemütlich und die habe ich mir wieder angezogen, dann mit den Seiklet, Klettverschluss, Reservedingern ein bisschen enger geschnallt und bin weitergefahren. Und eine Viertelstunde später überholt er mich, er war da gerade ziemlich schnell bergauf unterwegs und ist gefahren ohne Warnweste. Und das hat mich so richtig wütend gemacht. Wir haben gerade vor einer Viertelstunde geredet über die Warnweste. Er hat gesagt, ja, er macht jetzt auch Pause und zieht sie um. Und dann fährt er ohne Warnweste vorbei. Das hat mich einfach rasend gemacht. Wirklich. Und oben dann, als wir am höchsten Punkt waren, habe ich ihn dann wieder eingeholt. Er hat so einen Zwischensprint eingelegt, warum auch immer. Und dann habe ich ihn wirklich persönlich, also jetzt sicher nicht ganz ungut, aber schon entschlossen gesagt, hey, findest du das fair, dass du ohne Warnwesten fährst und die anderen mit Warnweste? Ich habe ein Teil an, das hat gefühlt einen Kilo und ich halte mir an die Regeln und du pfeifst auf die Regeln. Was ist eigentlich los? Und dann hat er gesagt, ja, na, er zieht sie, er hat seine auch verloren und er wird sie eine besorgen und er zieht sie um und du, ich habe eh recht sozusagen. Und ich dachte, hey, Alter, das muss einfach nicht sein. Spielen wir doch einfach alle fair. Ja, und ich habe ihn danach nicht mehr gesehen im Rennen, er ist dann nicht mehr hinter mir gewesen, aber das nehme ich jetzt gleich vorweg. Im Ziel haben wir uns getroffen, er ist glaube ich 6. oder 7. geworden, das muss ich dann nochmal nachschauen, hat er zu mir gesagt, hey, danke, dass ich ihm das so klar gesagt habe, weil er hat kurz danach wirklich fast einen Unfall gehabt. Das ist entgegenkommender Verkehr gewesen, die haben sich gegenseitig überholt, das heißt, das ist auf seiner Spur immer Auto entgegenkommen. Die haben ihn offensichtlich nicht gesehen und er hat ausweichen müssen, ist in die Leitplanke und hat sich quasi Schienbein und Ölbogen irgendwie auf der rechten Seite aufgeschürft und er hat gesagt, er hat wirklich ganz knapp ausweichen können. Wenn er die Warnweste gehabt hätte, wäre ihm das höchstwahrscheinlich nicht passiert, weil das siehst du halt wirklich mit Autoscheinwerfern, wenn du entgegenkommst, wirklich gut. Ja, das war die Geschichte von Jocelyn und seiner Warnweste. Also es hat mich in dem Moment einfach irrsinnig wahnsinnig gemacht und man sieht schon, das ist nicht eine sinnlose Regel, sondern die ist einfach wichtig.
Es ist tatsächlich so, also man glaubt es kaum, oder aber wenn man das einmal selbst sieht, man kann die besten Lichter der Welt haben, man sieht immer als erstes die Warnweste. Es ist unglaublich, wie das Gehirn oder die Augen funktionieren. Das stärkste Licht interessiert nicht, aber die Warnweste sieht man sofort, lang bevor man die Lichter sieht. Es ist unglaublich. Testet es einmal aus oder fahrt mal so ein Rennen in der Nacht und schaut bei den anderen, wann seht ihr die Warnweste, wann seht ihr die Lichter. Also, und man hat es jetzt auch gesehen oder gehört, wie knapp es auch werden kann. Und zum Glück ist ihm nichts Schlimmeres passiert und genau, fahrt mit Warnwesten.
Ja, es gibt halt wirklich gute Warnwesten, die ja speziell zum Radfahren gemacht sind. Ganz leicht, ganz kompakt, die sitzen gut, die flattern nicht. Zum Beispiel die, was ich immer habe von Abitura, die haben wir im Ultracycling-Shop bei mir. Die bestellen sie sehr viele, die halt ein paar Rennen fahren. Es gibt aber andere. Jedenfalls nicht ohne Warnwesten, das ist wichtig.
Du hast vorher gesagt, die Heatmap ist dunkelrot beim Grenzübergang. Die Heatmap bleibt eigentlich dunkelrot bis zu dem See und dann gibt es plötzlich wieder eine Band Road und zwei Varianten, wie man nach Gostiva kommt.
Beide scheinbar auf Gravel, laut Kartenmaterial und laut Routenplanung. Und ja, die erste Variante ist, bevor man zur Band Road kommt, links abbiegen durch eine relativ lange Offroad-Passage.
Die habe ich genommen. Also ich wollte gerade die Serpentinen zählen, aber es sind zu viele, um zu zählen. Also es ist wirklich eine brutale Abfahrt in den Serpentinen. Relativ grober Gravel, relativ schwierig zu fahren. Aber ja, im Endeffekt dann schaffbar, bis man dann wieder ins nächste Dorf kommt und auf eine asphaltierte Straße. Das war meine Variante. Und da hast du ein bisschen besser erwischt beim Coinflip.
Ja, ich habe gedacht, dass die Veranstalter haben eine E-Mail geschickt, sie erlauben, ich glaube, das waren 200-300 Meter von dieser Band Road ausnahmsweise doch, das ist auf dieser Karte eingezeichnet gewesen. Und immer wenn so eine E-Mail kommt, musst du genau hinschauen. Und da habe ich dann erst die zweite Möglichkeit entdeckt. Du fährst nämlich ein Stück auf der Band Road, biegst sofort wieder ab und dann gibt es halt die zweite Variante. Man fährt quasi ein bisschen einen Umweg und dann über ein kleines Gravelstück nach Osten und dann einfach auf einer wunderschönen Asphaltstraße in die nächste Stadt nach Gostivar. Und da war ein Kilometer Schotter und das auf einer Ebene. Und das, was du gefahren bist, das waren wesentlich mehr Kilometer und bergab. Und da habe ich mir gedacht, naja, entscheide ich mich definitiv für das kurze Flachstück auf Schotter, auch wenn es ein paar Kilometer Umweg sind.
Ja, ich wieder mal.
Und Fehler begangen. Dann war noch dazu, ja, Fehler. Ich habe da auch Glück gehabt, oder es war wirklich nicht vorherzusehen. Bei mir war nämlich das Asphaltstück frisch asphaltiert, was eigentlich Schotter auf der Karte einzeichnet war. Das heißt, ich habe da null Gravel gehabt. Das war schon sehr fein. Da habe ich mich unterwegs immer gedacht, wann ist es soweit, wann geht's los? Aber es ist einfach das Schotterstück nie gekommen. Ja, das war eine sehr, sehr angenehme Überraschung.
Ja, aber trotzdem warst dann du derjenige, der eine Reifenpanne gehabt hat und nicht ich.
Genau, das hat aber ein bisschen andere Gründe gehabt und da habe ich einen Einspieler dazu.
Ich wollte nur sagen, es ist alles bestens. Ich bin super unterwegs, ich habe nur leider auch wie alle anderen, die ich so gesehen und überholt habe, ein Problem mit dem Reifen gehabt. Ich bin bei einer Abfahrt, hat es einen Crasher gemacht und ich bin mit einem aufgeschlitzten Reifen da gestanden. Und das zu reparieren war halt mehr, die Schlauch wechseln. Zuerst habe ich so ein originales Teil einpickt. Das hat aber nicht gut gehalten. Und dann war ich bei einer Tankstelle und habe mein MacGyver-Set ausgepackt und habe einfach mit Klebebandel gescheit ein großes Stück alten Reifen innen einpickt, dass der Schlauch, wenn Finger bleibt, wie es wieder außen tätelt. Weil das ist nämlich so eingewiesen, dass ein große Blasen und Schlauch rausschauen, wenn man den Stitching-Reifen nicht zumacht. Und hätte ich in dem Moment froh, weil wenn der nächste Mal Zugleis passiert, ich glaube, das kann da genauso passieren. Und bei meinem System, und dann hast du auch keine Chance, dass die Hilfe hier raus wird. Ich muss das Zugleis-System mit Schlauch einziehen und so weiter. Und dann musst du genügend Luft zusammenbringen, dass der Reifen wieder aufspringt. Tendenziell hast du mehr Defekte, wenn du einen Schlauch hast. Aber du kannst es leicht, das ist egal, welches Problem du hast. So wie sie mein Motto. Und ich hoffe, dass das jetzt halt hat. Aber ich fahre weiter, ich werde wahrscheinlich nur Powernap machen, nichts schlafen.
Ach, willst du das Tubeless-Thema jetzt wirklich nochmal aufmachen? Oder haben wir das jetzt so ausführlichst besprochen?
Nein, die Entscheidung, warum und wieso Schlauch oder Tubeless, über das möchte ich nicht reden, nur wie ich dann dort reagiert habe, weil ich habe jetzt so dieses Patch mit, das du mit der Vulkanisierungsflüssigkeit im Reifen innen einklebst, um genau so einen großen Schnitt, also das war jetzt schon so knappe 2 cm lang, zu kleben, aber das habe ich im Dunkeln der Nacht nicht richtig gemacht, das war nicht ganz sauber, es hat einfach nicht gehalten. Und dann, ja, habe ich jetzt so eine leichte, was der, wenn der Schlauch aus dem Reifen sich herausbeult und du hast so eine Blase und es ist natürlich die super Schwachstelle, wo du dann jederzeit den nächsten Defekt gleich mal hast. Und immer gedacht, okay, der Patch hat nicht gehalten, ich fahre bis zur nächsten Tankstelle in Gostivar, gibt es dann eh Tankstellen und dort werde ich das mit Licht und hoffentlich einer gescheiten Kompressorpumpe ordentlich richten und die paar Kilometer hat es dann natürlich eh gehalten. Und ich war dann bei dieser Tankstelle, da hat es glücklicherweise, das war ein Motorradgeschäft auch, und die haben sogar alle möglichen Sachen gehabt. Die hat sogar gesagt, okay, ja, diese Plugs, mit denen du Tubeless-Reifen reparieren kannst, die hätte er zum Verkaufen gehabt oder zum halt als Reparaturservice. Das hat mir jetzt in dem Sinn nichts geholfen, aber ich habe dann halt noch ein Stück Reifen, das ich mir mit habe. Das ist so groß wie eine Bankomatkarte, das habe ich mir eben zurechtgeschnitten. Da habe ich das mit Gaffer-Klebeband innen im Reifen festgeklebt, damit der Schlauch sich nicht verbeulen kann, und dann den Schlauch wieder reingeben, mit dem Autokompressor aufpumpt, und dann habe ich super gut weiterfahren können. Wohl wissend, dass das nicht eine Dauerlösung ist bis ins Ziel, aber zumindest bis ich dann am nächsten Tag irgendwo hoffentlich ein Radlgeschäft finde und mir einen neuen Reifen kaufen kann. So war meine Geschichte. Und warum das Ganze passiert ist, das war irgendwie so es war in der Nähe war ein Steinbruch und da sind halt einfach gröbere Steine auf der Straße gegangen und da war halt irgend so eine spitze Kante von einem Stein, wo ich seitlich angeschrammt bin und dort der Reifen aufgeschnitten worden ist. Irgendwie ein bisschen bizarr. Da hat man das Glück, dass man auf Asphalt fährt und dann genau tut trotzdem den Defekt.
Also man kann es halt einfach auf so einem langen Rennen nie ganz verhindern und ausschließen. Es kann immer passieren und da ist es einfach gut und wichtig, dass man auf alles vorbereitet ist.
Genau, und was jetzt schon dazu kommt, der Robin Gemperle hat zu uns einmal gesagt, jeder Defekt ist ein Fahrfehler. Natürlich war von mir ein Fahrfehler, ich hätte dem Stein ausweichen können, aber es ist halt in der Dunkelheit, sieht man halt trotz super guten Supernova-Scheinwerfer in meinem Fall einfach nicht alles oder nicht rechtzeitig und deswegen war es ein Fahrfehler, ja.
Gut, du hast ja noch das Powernap angesprochen. Wo hast du das dann gemacht? Für mich war ja Powernap kein Thema, weil ich war tagsüber dort.
Gar nichts. Ich bin dann tatsächlich ohne Powernap gefahren, weil das Ganze hat mich doch ein bisschen wachgerüttelt, die Reifengeschichte. Und mein Plan war sowieso, ich bin ausgeschlafen von der Fähre und von der Nacht vor der Fähre und ich fahre das jetzt wie ein neues Rennen. Für mich war Start in Durres am Hafen. Und wenn du ein Rennen fährst, das 2 bis 3 Tage dauert, fährst du mal die erste Nacht durch und in der zweiten Nacht machst du eine Schlafpause und genau das wollte ich auch so machen und das hat dann gut funktioniert. Ich habe die Nacht gut durchgetaucht und habe gar keinen Powernap gemacht, bin quasi die komplette Nacht durchgefahren. Also ich bin Albanien, Nordmazedonien, Serbien, Bulgarien durchgefahren und später dann erst in Rumänien habe ich dann die Pause gemacht nach irgendwie so 36 Stunden nach Hafen in Albanien.
Ja, ganz so lange ist es bei mir nicht ausgegangen. Aber ich habe dann auch da unterwegs ein bisschen reflektiert nochmal, weil ich das immer wieder einfach so faszinierend gefunden habe. Ich war ja noch nie so lange unterwegs und das muss man sich einfach immer wieder vor Augen halten.
So, ich habe jetzt gerade versucht herauszufinden, wie lange ich schon unterwegs bin. Und ich bringe es irgendwie nicht zusammen, aber ich bin am Sonntag gestartet. Dann bis Sonntag sind 7 Tage. Und heute ist Donnerstag. Montag, Dienstag, Mittwoch. Donnerstag. Das sind 11 Tage. Das heißt, ich bin schon seit 11 Tagen unterwegs. Und du seit 11 Tagen eigentlich nicht viel anders als Radlfahren. Und wenn man so drüber nachdenkt, ist es schon ein bisschen arg. Aber auch ein bisschen geil. Und ja, heute ist jetzt, also jetzt gerade, das erste Mal, dass es so richtig unangenehm heiß ist. Also es druckt so richtig, aber also habe ich es wettermäßig eigentlich auch nicht so schlecht erwischt bis jetzt. Und ja, es sind noch 1000 Kilometer mehr wahrscheinlich. 1100 oder so. Das heißt, ich bin noch 4 Tage unterwegs. Und wenn es halt so weitergeht, ich habe nämlich auch beim Bergabgehen. So nämlich. 11 Tage Radfahren ohne Probleme. Und dann beim zu Fuß bergabgehen. Da hat es ein paar Mal ein Zirkel im Knie gemacht. Da habe ich mir schon viel Sorgen gemacht. Weil es ist dann beim Radfahren auch nicht sofort weggegangen. Aber jetzt spiele ich es nicht mehr. Ich möchte es nicht verschreien, aber ich hoffe mal einfach, dass ich schmerzfrei bleibe. Wenn da jetzt nichts kommt, dann kann ich das ausfahren. Und es wäre schon sehr, sehr geil, wenn man denkt, wie sehr ich mich da in Santiago am Start angeschissen habe,
und mir gedacht habe, das ist so weit, wie soll ich das schaffen? Und jetzt da fahre ich durch Nordmazedonien und denke mir, ich kann das schaffen, ich fahre das fertig. Das ist schon geil.
Ja, sehr schöne Überlegungen, wenn einem bewusst wird, wie irre lang das ist und was man in der Zeit zum Beispiel sonst machen könnte. Das sind irgendwie zwei Arbeitswochen plus ein Wochenende dazwischen und du bist seitdem nur Radl gefahren, die ganze Zeit, mit ein bisschen Schlafen dazwischen kurz.
Ja, also zum Glück hat das Knie wirklich nur beim Bergabgehen, das habe ich dann nicht mehr gemacht, weh dann. Also das ist ja wieder was für deine Theorie spricht, dass es sich einfach nicht ausgezahlt hat, diese Gravel-Umfahrung. Zumindest nicht für mich. Und das erste Mal richtig, also so zwischen Gostiva und Tetovo, das ist so eine Hochebene, rechts und links recht hohe Berge. Und da ist die Hitze, die Luft ist gestanden, es war so heiß, es war so drückend heiß, es war nicht zum Aushalten, es war keine Bewegung in der Luft. Das war wirklich das erste Mal, dass ich übers Wetter gejammert habe, da auf dieser Hochebene. Da habe ich es in der größten Hitze am späten Nachmittag. Das war für mich unglaublich schwer und brutal.
Ja, ich muss dir noch dazu sagen, es soll nicht so rumkommen, bitte, dass ich da der Obergescheite bin, der dir erklärt, welche Routen gut und schlecht sind. Ich mache genauso meine Fehler. Das ist einfach so meine Denkweise, dass ich persönlich halt lieber Gravel umfahre, wenn immer es möglich ist und so. Andere würden sagen, hey, was ist der Straße für ein Depp? Warum macht der da sinnlos Kilometer und fährt eine halbe Stunde Umweg? Aber ja, das ist halt der Grund, warum ich das meistens mache, weil auch so wie du sagst, Knieschmerzen oder so, umknicken mit dem Schuh. Die Schuhe werden vielleicht irgendwann kaputt, aber ja, das haben wir eh schon besprochen. Ich habe dort in der Gegend auch dann am nächsten Tag sehr unter der Hitze gelitten, obwohl wir dann unterschiedliche Routen gefahren sind. Ich bin von Nordmazedonien Richtung Serbien gefahren und wenn ich so auf die Heatmap schaue, gibt es theoretisch noch die Variante über Kosovo. Da ist aber die Linie auf der Heatmap sehr, sehr dünn. Da waren kaum Leute unterwegs. Bis auf
genau.
Den Flo.
Und noch ein paar andere, also bis Tetovo alle gleich und dann kann man geradeaus nach Kosovo fahren oder rechts rum Richtung Skopje und dann nach Serbien, das waren so die, beziehungsweise an Skopje vorbei und direkt nach Bulgarien, das waren so die drei Routen, wobei die Kosovo-Route wirklich sehr ungewöhnlich war, die haben nicht viele genommen mit mir.
Ja, man hört immer, zumindest ist es, wenn man jetzt nicht ganz genau sich informiert, dass es möglicherweise problematisch sein kann, durch Kosovo zu fahren oder dann gibt es ja den Grenzübergang Serbien und Kosovo, dort könnte es auch theoretisch unangenehm werden und du hast ja immer noch deine offenen Ortstaxen und jeder Grenzübergang ist wahrscheinlich ein bisschen Nervosität, ob irgendwer sagt, hey, der Kraschitzer, den lassen wir da nicht drüber, der hat in Italien nichts nicht bezahlt. Warum bist du trotzdem durch den Kosovo gefahren? Was war so dein Grund, deine Überlegung?
So viel sage ich jetzt. Ich bin da nicht blauäugig reingefahren, aber was meine genauen Überlegungen waren und wie es überhaupt weitergeht, das hören wir uns in der nächsten Folge an.
Okay, dann haben wir super Spannung aufgebaut für nächsten Montag oder Donnerstag, für eins von beiden.
Und wann auch immer die Folge erscheint, wir haben unsere Arbeit getan, wir haben einen super Cliffhanger da hergebaut jetzt und jetzt müsst ihr ein paar Tage ausharren.
Wir hören uns.